Die frühzeitliche Besiedlung des heutigen Kölner Raumes reicht mehr als 5000 Jahre zurück und spiegelt die zentrale Rolle des Rheins als Lebensader und Verkehrsweg wider. Bereits in der Jungsteinzeit siedelten hier Menschen, die vom reichen Fischbestand des Flusses, der fruchtbaren Lößböden und den günstigen klimatischen Bedingungen profitierten. Archäologische Funde aus dieser Epoche belegen, dass sich am Rhein bereits dauerhaft organisierte Gemeinschaften niederließen. Diese frühen Siedler gehörten zur sogenannten bandkeramischen Kultur, einer der ersten bäuerlichen Gesellschaften Mitteleuropas, die durch ihre charakteristische Keramik mit bandförmigen Mustern bekannt ist. Sie betrieben Ackerbau, hielten Nutztiere wie Rinder, Schweine und Schafe und legten erste feste Siedlungsplätze an, die oft aus Holzpfostenhäusern bestanden. Im Verlauf der Jungsteinzeit entwickelte sich die Region zunehmend zu einem Knotenpunkt für Handel und Austausch. Der Rhein fungierte als natürliche Verkehrsader, über die nicht nur Menschen, sondern auch Waren und kulturelle Einflüsse transportiert wurden. Funde von Werkzeugen aus Feuerstein, die aus entfernten Regionen stammten, sowie Schmuck und Gebrauchsgegenstände weisen auf ein weit verzweigtes Handelsnetz hin. Diese Verbindungen trugen dazu bei, dass die Siedlungen am Rhein nicht isoliert blieben, sondern von Innovationen aus anderen Teilen Europas beeinflusst wurden. Während der Bronzezeit nahm die Besiedlung des Rheinlands weiter zu. Der Einsatz von Bronze zur Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck revolutionierte das Alltagsleben und führte zu neuen sozialen Hierarchien. Aus dieser Zeit sind Hügelgräber in der Kölner Umgebung bekannt, die auf eine differenzierte Gesellschaft mit Anführern oder angesehenen Familien hinweisen. Die Nähe zum Rhein ermöglichte es, Metallrohstoffe und Fertigwaren über größere Distanzen zu transportieren, was die Region wirtschaftlich attraktiv machte. Gleichzeitig entstanden erste kultische Plätze, oft in Flussnähe, die auf religiöse Rituale und die Verehrung von Naturgottheiten hinweisen. In der Eisenzeit bildeten sich schließlich keltische Stämme heraus, die das Gebiet besiedelten und organisierten. Sie errichteten befestigte Siedlungen und entwickelten handwerkliche Fähigkeiten weiter, insbesondere in der Metallbearbeitung. Spuren dieser Kultur finden sich noch heute in der Region, etwa durch Keramikreste, Waffen und landwirtschaftliche Geräte. Die Kelten gaben der Landschaft nicht nur ihre ersten dauerhaften Strukturen, sondern auch Namen und Traditionen, die bis in spätere Zeiten überdauerten. Die frühzeitliche Besiedlung legte damit den Grundstein für die spätere Entwicklung Kölns. Der Rhein war nicht nur eine Lebensgrundlage, sondern auch ein Motor für kulturelle und wirtschaftliche Verflechtung. Die Kombination aus fruchtbarem Land, reicher Natur und verkehrstechnischer Lage machte das Gebiet bereits in der Vorzeit zu einem attraktiven Siedlungsraum, der über Jahrtausende hinweg kontinuierlich bewohnt blieb und die Basis für die spätere römische Stadtgründung bildete. Die offizielle römische Gründung Kölns im Jahr 50 nach Christus als Colonia Claudia Ara Agrippinensium markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Stadtgeschichte und verwandelte die zuvor keltisch geprägte Siedlung am Rhein in einen bedeutenden städtischen Mittelpunkt des römischen Imperiums. Die Gründung war eng mit der Persönlichkeit von Agrippina der Jüngeren verbunden, der Ehefrau des römischen Kaisers Claudius und Mutter des späteren Kaisers Nero. Agrippina war in der Region geboren und nutzte ihren Einfluss am Hof, um ihre Heimat zur Colonia zu erheben, einem privilegierten Rechtsstatus, der nur wenigen Städten im Imperium zuteil wurde. Die Erhebung zur Kolonie bedeutete, dass Köln nun offiziell als römische Stadt anerkannt war, deren freie Bürger das begehrte römische Bürgerrecht besaßen. Der vollständige Name der Stadt, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, lässt sich mit Kolonie des Claudius, mit dem Heiligtum der Agrippinenser übersetzen und verdeutlicht sowohl die kaiserliche Protektion als auch die besondere Rolle Agrippinas. Von nun an war Köln nicht nur eine Siedlung am Rhein, sondern eine wichtige Bastion römischer Kultur, Verwaltung und Militärpräsenz im nordwestlichen Teil des Reiches. Die strategische Lage am Rhein war von zentraler Bedeutung. Der Fluss bildete die Grenze, den Limes, des römischen Imperiums zu den germanischen Gebieten im Osten. Köln fungierte somit als Brückenkopf für Handel, Verwaltung und militärische Operationen in der Region. Gleichzeitig wurde die Stadt zu einem Knotenpunkt für den Fernhandel zwischen Gallien, Germanien und dem Mittelmeerraum. Die römische Stadtplanung verlieh Köln einen klaren Grundriss mit einem zentralen Forum, Tempeln, Verwaltungsgebäuden und einem Straßennetz, das typisch für römische Kolonien war. Besondere Bedeutung hatte das Ara Ubiorum, ein zentraler Altar, der ursprünglich von dem germanischen Stamm der Ubier errichtet worden war, die schon zuvor als römische Bundesgenossen in der Region angesiedelt worden waren. Dieser Altar wurde in die neue Stadt integriert und symbolisierte sowohl die Loyalität der einheimischen Bevölkerung gegenüber Rom als auch die Verschmelzung lokaler Traditionen mit römischen Institutionen. In den folgenden Jahrzehnten entstanden weitere imposante Bauwerke, Wohnhäuser mit Hypokaustenheizungen, Thermen, ein Amphitheater und ein Hafen, der den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt förderte. Mit der Koloniegründung wurde Köln zudem Sitz der römischen Verwaltung für die Provinz Germania Inferior. Hier residierten römische Statthalter und Militärführer, was die Stadt zu einem politischen Zentrum machte. Die Ansiedlung von Veteranen aus der römischen Armee trug zusätzlich zur Romanisierung bei. Sie brachten nicht nur ihre Familien, sondern auch ihre Kultur, Sprache und Handwerkstraditionen mit. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich Köln so zu einer blühenden Stadt, die römische Lebensweise und urbane Infrastruktur mit lokaler Prägung verband. Die Gründung war daher weit mehr als eine formale Anerkennung. Sie war der Beginn der Entwicklung Kölns zur größten und bedeutendsten Stadt am Rhein in der Antike und legte den Grundstein für ihre Rolle als urbanes, kulturelles und politisches Zentrum, die sie über Jahrhunderte hinweg behalten sollte. Römisches Köln. Nach der offiziellen Gründung entwickelte sich Köln rasch zu einer der bedeutendsten Städte nördlich der Alpen und wurde sowohl Handelsmetropole als auch Militärstützpunkt des Römischen Reiches. Die Lage am Rhein war dabei der entscheidende Faktor für ihren Aufstieg. Der Fluss diente als Hauptverkehrsader zwischen den Provinzen Gallien und Germanien und verband Köln direkt mit dem wirtschaftlich und kulturell florierenden Mittelmeerraum. Durch diese strategische Position wurde Köln zu einem zentralen Umschlagplatz für Waren aller Art und zugleich zu einem Bollwerk römischer Macht an der Reichsgrenze. Die Stadt erhielt eine für römische Kolonien typische Infrastruktur und erstrahlte bald in klassischer Urbanität. Im Zentrum lag das Forum, das Herzstück des öffentlichen Lebens, umgeben von Verwaltungsgebäuden, Tempeln und repräsentativen Säulenhallen. Hier wurden Märkte abgehalten, politische Entscheidungen verkündet und Gerichtstage abgehalten. Rund um das Forum entstanden luxuriöse Stadthäuser reicher Bürger, die mit Mosaiken, Fresken und Hypokaustenheizungen ausgestattet waren, was den hohen Lebensstandard der römischen Oberschicht widerspiegelte. Ein weiteres wichtiges Element des römischen Köln waren die Thermen. Sie dienten nicht nur der Körperpflege, sondern waren auch gesellschaftliche Treffpunkte, an denen Handel besprochen, politische Kontakte geknüpft und kulturelle Ereignisse diskutiert wurden. Diese Badeanlagen, die mit römischer Ingenieurskunst beheizt wurden, waren für alle Bürger zugänglich und trugen zur Verbreitung der römischen Lebensweise bei. Zusätzlich entstanden Amphitheater für Spiele und Gladiatorenkämpfe, die das kulturelle Leben der Stadt bereicherten und die Integration in die römische Welt förderten. Der Rhein spielte nicht nur für den Handel eine zentrale Rolle, sondern auch für das Militär. Köln diente als logistische Basis für die römischen Truppen, die entlang des Limes stationiert waren. In der Stadt waren nicht nur Veteranen angesiedelt, sondern auch Handwerker, Händler und Dienstleister, die die Armee versorgten. Der römische Hafen von Köln, der direkt am Rhein errichtet wurde, war einer der größten seiner Zeit nördlich der Alpen. Von hier aus wurden Waren wie Wein, Olivenöl, Keramik und Luxusgüter aus dem Mittelmeerraum importiert, während lokale Produkte wie Getreide, Holz, Leder und Metall exportiert wurden. Dieser rege Handel machte Köln zu einem wohlhabenden Zentrum, dessen Bevölkerung bald auf Zehntausende anwuchs. Religiös war Köln ebenfalls geprägt von einer Mischung aus römischen und einheimischen Traditionen. Zahlreiche Tempel wurden errichtet, die den klassischen römischen Gottheiten wie Jupiter, Mars oder Venus geweiht waren. Daneben fanden sich auch Kulte mit lokalen oder orientalischen Ursprüngen, wie etwa der Mithras-Kult. Diese religiöse Vielfalt spiegelte den kosmopolitischen Charakter der Stadt wider und machte Köln zu einem Ort, an dem verschiedene Kulturen und Glaubensrichtungen nebeneinander existierten. Die Befestigungen der Stadt unterstrichen ihre militärische Bedeutung. Köln wurde von einer mächtigen Stadtmauer mit mehreren Toren umgeben, die Schutz bot und zugleich die städtische Autonomie symbolisierte. Diese Mauern, von denen Teile bis heute erhalten sind, zeugen von der Wehrhaftigkeit der Stadt in einer Zeit, in der Grenzkonflikte mit den germanischen Stämmen an der Tagesordnung waren. Im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus erreichte Köln den Höhepunkt seiner antiken Blütezeit. Sie war nicht nur die Hauptstadt der Provinz Germania Inferior, sondern auch Sitz bedeutender Verwaltungs- und Handelsinstitutionen. Ihre Bedeutung zeigte sich auch darin, dass sie Schauplatz wichtiger historischer Ereignisse wurde. So nutzten spätere Usurpatoren und Gegenkaiser wie Postumus die Stadt als Zentrum für ihre Herrschaftsansprüche. Damit war das römische Köln weit mehr als eine einfache Provinzstadt. Es war ein pulsierendes, urbanes Zentrum, das römische Kultur und Lebensweise in den Norden brachte, wirtschaftliche und militärische Macht bündelte und die Grundlage für die spätere Entwicklung der Stadt legte, die ihre antiken Wurzeln noch Jahrhunderte spüren lassen sollte. Bereits im 3. Jahrhundert entwickelte sich Köln zu einem der frühesten Zentren des Christentums nördlich der Alpen und wurde zu einem wichtigen Bischofssitz innerhalb des Römischen Reiches. Diese Entwicklung war eng mit der Bedeutung der Stadt als Handels- und Verwaltungszentrum verbunden, das zahlreiche Menschen aus verschiedenen Teilen des Reiches anzog. Händler, Soldaten, Beamte und Handwerker brachten nicht nur Waren und Wissen mit, sondern auch neue religiöse Ideen, darunter den sich rasch ausbreitenden christlichen Glauben, der sich zunächst im Verborgenen verbreitete und bald eine erste organisierte Gemeinde hervorbrachte. Die frühe christliche Gemeinde in Köln bestand vermutlich zunächst aus kleinen Gruppen von Gläubigen, die sich in privaten Häusern oder versteckten Versammlungsorten trafen. Sie lebten ihren Glauben diskret, denn Christen waren im 3. Jahrhundert häufig noch Ziel von Verfolgungen durch die römischen Behörden, die sie als Bedrohung für die staatliche Ordnung und die traditionellen Kulte ansahen. Dennoch war die Missionstätigkeit in einer urbanen und kosmopolitischen Stadt wie Köln besonders wirksam. Händler und Reisende fungierten als Mittler des neuen Glaubens und machten die Stadt zu einem wichtigen Knotenpunkt für die Verbreitung des Christentums im nördlichen Reich. Ein bedeutendes Indiz für die frühe Etablierung des Christentums ist die Einrichtung eines Bischofssitzes in Köln. Historische Überlieferungen nennen Maternus als einen der ersten Bischöfe der Stadt, der im frühen 4. Jahrhundert bezeugt ist. Doch ist anzunehmen, dass es bereits im 3. Jahrhundert eine kirchliche Organisation gab. Der Bischof von Köln hatte eine zentrale Rolle. Er leitete die Gemeinde, organisierte den Gottesdienst und vertrat die Christen gegenüber der städtischen Verwaltung. Die Tatsache, dass Köln früh Bischofssitz wurde, unterstreicht die Bedeutung der Stadt innerhalb der christlichen Missionsstrategie, insbesondere für das Rheinland und die germanischen Grenzprovinzen. Die Präsenz der frühen Kirche lässt sich auch archäologisch nachweisen. Funde aus der Kölner Altstadt, darunter Gräberfelder und christliche Symbole wie das Chiro-Monogramm, deuten auf eine kontinuierliche christliche Präsenz hin. Besonders bemerkenswert sind die frühchristlichen Grabstätten unterhalb des heutigen Kölner Doms, die vermutlich zur Gemeinde der damaligen Zeit gehörten. Diese Orte zeigen, dass Köln schon früh eine funktionierende christliche Infrastruktur besaß, die den Übergang von einer kleinen, verfolgten Minderheit hin zu einer zunehmend anerkannten Religion vorbereitete. Die Ausbreitung des Christentums in Köln wurde allerdings von den wechselhaften politischen Verhältnissen der Zeit beeinflusst. Während unter den römischen Kaisern des 3. Jahrhunderts wiederholt Christenverfolgungen stattfanden, gab es auch Phasen relativer Duldung. In einer Grenzstadt wie Köln, die zugleich von Militär und Handel geprägt war, dürften diese Schwankungen besonders spürbar gewesen sein. Trotz aller Widrigkeiten gelang es der Gemeinde, sich zu behaupten und zu wachsen, nicht zuletzt durch die Attraktivität der christlichen Botschaft in einer Zeit gesellschaftlicher Krisen und Unsicherheit. Bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts hatte das Christentum in Köln so weit Fuß gefasst, dass es zu einem prägenden Faktor für die Entwicklung der Stadt wurde. Die spätere Christianisierung des Frankenreichs und die Errichtung der großen Kirchenbauten Kölns im Mittelalter wurzeln in dieser frühen Phase, in der die Stadt ihren Ruf als religiöses Zentrum begründete. Damit wurde Köln zu einem der ältesten und bedeutendsten Orte christlichen Lebens im nordwestlichen Europa, eine Rolle, die sie über Jahrhunderte hinweg beibehalten sollte. Ende der Römerzeit. Mit dem 5. Jahrhundert brach in Köln eine neue Epoche an, die das endgültige Ende der römischen Herrschaft und den Übergang zur fränkischen Kontrolle markierte. Während das Weströmische Reich zunehmend von inneren Konflikten und äußeren Bedrohungen erschüttert wurde, zogen sich die römischen Truppen schrittweise von der Rheingrenze zurück. Köln, das über Jahrhunderte als blühende römische Provinzhauptstadt und militärischer Stützpunkt geglänzt hatte, verlor dadurch nach und nach seine strategische Sicherung. Die einst gut befestigte Stadt sah sich den Angriffen und Wanderbewegungen germanischer Stämme ausgesetzt, die zunehmend in das ehemalige römische Gebiet vordrangen und sich dort niederließen. Eine zentrale Rolle spielten dabei die Franken, ein ursprünglich am Niederrhein siedelnder germanischer Stammesverband, der schon seit dem 4. Jahrhundert in enger Verbindung mit Rom stand. Viele Franken hatten als Söldner oder Foederati im römischen Militär gedient und waren dadurch mit der Organisation, den Strukturen und der Lebensweise des Imperiums vertraut geworden. Mit dem Zerfall der römischen Ordnung begannen sie jedoch, die Schwäche des Reiches zu nutzen, um eigene Machtpositionen aufzubauen. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts übernahmen sie schließlich Köln und machten die Stadt zu einem Bestandteil ihres wachsenden Herrschaftsgebiets. Dieser Übergang vollzog sich weniger als plötzliche Eroberung, sondern vielmehr als ein schrittweiser Prozess der Überlagerung und Integration. Viele römische Institutionen und Infrastrukturen blieben zunächst erhalten. Die Stadtmauern, die Straßen und Teile der öffentlichen Gebäude wurden weiterhin genutzt und auch die romanisierte Bevölkerung blieb größtenteils bestehen. Die Franken setzten auf pragmatische Kontinuität, übernahmen die Verwaltungspraxis und etablierten sich als neue Elite, während sie sich zugleich mit den lokalen Bewohnern vermischten. Besonders bedeutend war, dass Köln auch unter fränkischer Herrschaft sein kirchliches Zentrum behielt. Der bereits im 3. Jahrhundert gegründete Bischofssitz blieb bestehen und gewann sogar an Einfluss, da die Kirche in einer Zeit des politischen Umbruchs zu einer wichtigen stabilisierenden Kraft wurde. Geistliche übernahmen zunehmend administrative Aufgaben und trugen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Bildung bei, während sie gleichzeitig die Grundlage für die fortschreitende Christianisierung der fränkischen Gesellschaft legten. Archäologische Funde aus dieser Übergangszeit belegen die kulturelle Verschmelzung. In Gräbern wurden fränkische Waffen und Schmuckstücke neben römischen Alltagsgegenständen gefunden, was zeigt, wie eng beide Traditionen miteinander verflochten waren. Köln wurde so zu einem Ort, an dem sich römisches Erbe und fränkische Herrschaft verbanden und eine neue, frühmittelalterliche Stadtgesellschaft entstand. Mit der Eingliederung in das entstehende Frankenreich begann Köln einen neuen Abschnitt seiner Geschichte. Die Stadt wurde Teil eines Reiches, das sich unter den Merowingern und später den Karolingern zu einer der maßgeblichen Mächte Europas entwickelte. Damit wurde Köln nicht nur zu einem Zentrum im Rheinland, sondern zu einem wichtigen Bindeglied zwischen der antiken römischen Tradition und dem aufkommenden mittelalterlichen Europa. Dieses Zusammenspiel von Kontinuität und Wandel machte Köln zu einem der Schlüsselorte des Übergangs von der Antike zum Mittelalter. Mittelalterliche Bedeutung. Im 9. und 10. Jahrhundert entwickelte sich Köln zu einem der bedeutendsten urbanen Zentren des mittelalterlichen Europas und zur größten Stadt im deutschen Raum. Dieser Aufstieg war das Ergebnis einer Kombination aus politischer, wirtschaftlicher und kirchlicher Bedeutung sowie der günstigen geografischen Lage am Rhein, die Köln zu einem zentralen Knotenpunkt für Handel und Kommunikation machte. In dieser Zeit wandelte sich Köln von einer ehemals römischen Provinzstadt zu einer Metropole des Frühmittelalters, deren Einfluss weit über die Grenzen des Rheinlands hinausreichte. Unter der fränkischen Herrschaft, insbesondere während der Karolingerzeit, wurde Köln als Verwaltungszentrum und Bischofssitz kontinuierlich ausgebaut. Mit der Krönung Karls des Großen zum Kaiser im Jahr 800 gewann auch das Rheinland an Bedeutung, da es in unmittelbarer Nähe zu Aachen, der kaiserlichen Residenz, lag. Köln profitierte von seiner Rolle innerhalb des Karolingischen Reiches als politisches und kirchliches Zentrum. Der Kölner Bischof, der seit dem 8. Jahrhundert den Rang eines Erzbischofs innehatte, wurde zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Reich. Er übte nicht nur geistliche Autorität aus, sondern war auch als Berater und Diplomat eng in die Reichspolitik eingebunden. Damit wurde Köln zu einem der wichtigsten Bischofssitze des mittelalterlichen Europas. Die Stadt wuchs in dieser Zeit beträchtlich. Archäologische und schriftliche Quellen belegen, dass Köln im 10. Jahrhundert eine Einwohnerzahl von etwa 20.000 bis 30.000 Menschen erreichte. Eine beachtliche Größe in einer Epoche, in der die meisten Städte nur wenige tausend Bewohner hatten. Damit übertraf Köln andere städtische Zentren des deutschen Raumes wie Mainz oder Regensburg deutlich und stand in einer Reihe mit internationalen Metropolen wie Paris oder Mailand. Dieser rasante Aufstieg war vor allem der günstigen Lage am Rhein geschuldet, der als eine der wichtigsten Handelsrouten Europas fungierte. Waren wie Wein, Salz, Getreide, Textilien und Luxusgüter aus Italien oder dem Orient gelangten über Köln in das Binnenland. Die Stadt entwickelte sich zu einem zentralen Umschlagplatz für den Fernhandel und profitierte von Zöllen, Märkten und der Ansiedlung wohlhabender Kaufleute. Auch das religiöse Leben trug maßgeblich zur Bedeutung Kölns bei. Der Kölner Dom, der auf den Fundamenten einer frühchristlichen Kirche errichtet wurde, diente bereits als wichtiges religiöses Zentrum. Zudem entstanden zahlreiche Kirchen und Klöster, die nicht nur geistliche Funktionen erfüllten, sondern auch Bildungszentren waren und Manuskripte kopierten. Köln war damit nicht nur eine politische und wirtschaftliche, sondern auch eine kulturelle Metropole. Die Erzbischöfe von Köln spielten eine zentrale Rolle im Reich, insbesondere ab dem 10. Jahrhundert, als sie zu Kurfürsten aufstiegen und direkten Einfluss auf die Wahl der Könige hatten. Das Wachstum Kölns führte auch zu einer verstärkten Urbanisierung. Die Stadtbefestigungen wurden erweitert, um das anwachsende Siedlungsgebiet zu schützen, und neue Viertel entstanden sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mauern. Handwerker, Händler, Geistliche und einfache Bürger bildeten eine vielfältige städtische Gesellschaft. Besonders der Handel brachte eine Schicht wohlhabender Kaufleute hervor, die später eine wichtige Rolle in der städtischen Selbstverwaltung und bei der Emanzipation Kölns von der erzbischöflichen Herrschaft spielen sollten. Kölns Aufstieg im 9. und 10. Jahrhundert legte den Grundstein für seine spätere Stellung als wirtschaftliches, religiöses und politisches Zentrum des Heiligen Römischen Reiches. Es wurde zu einem Symbol für die Verbindung von kirchlicher Autorität, kaiserlicher Macht und städtischem Bürgertum. Eine Konstellation, die das Gesicht der Stadt für die kommenden Jahrhunderte prägen sollte. Erzbischöfliche Residenz. Im Hochmittelalter entwickelte sich Köln nicht nur zur größten Stadt im deutschen Raum, sondern auch zu einem der wichtigsten kirchlichen und politischen Machtzentren des Heiligen Römischen Reiches. Der Erzbischof von Köln spielte dabei eine herausragende Rolle. Er war nicht nur geistlicher Oberhirte der Region, sondern auch weltlicher Herrscher und einer der mächtigsten Reichsfürsten. Seine Doppelstellung als kirchlicher Würdenträger und politischer Fürst verschaffte ihm eine einzigartige Position im Reich, die durch das Privileg, als Kurfürst an der Wahl des Königs und späteren Kaisers teilzunehmen, weiter gestärkt wurde. Bereits seit dem frühen Mittelalter hatte der Kölner Bischof großen Einfluss gewonnen, doch im 10. und 11. Jahrhundert wurde seine Stellung weiter ausgebaut. Mit der Erhebung zum Erzbischof erhielt er nicht nur die geistliche Aufsicht über eine der größten Kirchenprovinzen im Reich, die sich von den Niederlanden bis tief nach Westfalen erstreckte, sondern auch umfangreiche weltliche Rechte. Dazu gehörten die Verwaltung von Gebieten entlang des Rheins, die Erhebung von Zöllen und Abgaben sowie die Kontrolle über wichtige Handelsrouten. Köln war damit nicht nur eine religiöse Hochburg, sondern auch ein Zentrum der politischen Macht. Die Erzbischöfe residierten im Zentrum der Stadt und verfügten über eigene befestigte Anlagen, die sowohl als Regierungssitz als auch als Zeichen ihrer Autorität dienten. Sie fungierten als Stadtherren und besaßen weitreichende Rechte über die Bürger, darunter Gerichtsbarkeit und Steuerhoheit. Ihr Einfluss reichte jedoch weit über die Stadt hinaus. Als Reichsfürsten standen sie in direktem Verhältnis zum König und spielten eine Schlüsselrolle in der Reichspolitik. Insbesondere im 13. Jahrhundert, mit der Goldenen Bulle von 1356, wurde ihre Macht formalisiert, als der Erzbischof von Köln offiziell zu einem der 7 Kurfürsten bestimmt wurde, die den König des Römisch-Deutschen Reiches wählten. Diese kurfürstliche Würde machte den Kölner Erzbischof zu einem unverzichtbaren politischen Akteur. Er war oft in dynastische Streitigkeiten verwickelt, vermittelte zwischen rivalisierenden Fürsten und unterstützte oder opponierte Könige je nach politischer Lage. Zudem kontrollierte er bedeutende territoriale Besitzungen im Rheinland, die als Kurköln bekannt wurden, darunter Städte wie Bonn und Brühl. Sein weltlicher Einfluss war somit mit dem anderer großer Fürsten wie der Herzöge von Bayern oder Sachsen vergleichbar. Doch die starke Stellung des Erzbischofs führte auch zu Konflikten mit den Bürgern Kölns. Während er seine Macht durch militärische und administrative Mittel ausbaute, strebten die wohlhabenden Kaufleute und Handwerker der Stadt zunehmend nach Autonomie und wollten ihre städtische Selbstverwaltung ausbauen. Diese Spannungen entluden sich immer wieder in Auseinandersetzungen, die schließlich im 13. Jahrhundert zur Schlacht von Worringen führten, in deren Folge die Bürger ihre Unabhängigkeit von der direkten erzbischöflichen Herrschaft durchsetzen konnten. Trotz dieser Entwicklungen blieb der Erzbischof von Köln eine zentrale Figur in Reich und Stadt. Seine Residenz in Köln war nicht nur Sitz geistlicher Macht, sondern auch ein Ort, an dem kaiserliche Politik gemacht wurde. Durch seine Doppelfunktion als Kirchenfürst und Kurfürst verband er geistliche und weltliche Autorität wie kaum ein anderer im Reich. Kölns Bedeutung als Metropole des Mittelalters war untrennbar mit dieser Machtposition verknüpft, die sowohl das religiöse Leben als auch die politische Landschaft des Rheinlands und des gesamten Reiches nachhaltig prägte. Freie Reichsstadt. Die Schlacht von Worringen im Jahr 1288 leitete den Übergang der Stadt von der direkten Herrschaft des Erzbischofs zu einer weitgehenden Selbstverwaltung ein. Dieser Sieg der Bürger über ihren Stadtherrn gilt als Schlüsselmoment, der Köln den Weg zu der freien Reichsstadt ebnete und die Grundlage für seine städtische Autonomie und den Aufstieg zur bedeutendsten Handels- und Bürgerstadt im deutschen Raum schuf. Der Konflikt hatte seine Wurzeln in der jahrzehntelangen Rivalität zwischen dem mächtigen Erzbischof Siegfried von Westerburg und den Kölner Bürgern. Diese waren zunehmend unzufrieden mit der erzbischöflichen Herrschaft, die ihnen hohe Abgaben auferlegte, ihre wirtschaftlichen Interessen beschränkte und ihre politische Mitsprache einschränkte. Der aufstrebende Kölner Handel und das Selbstbewusstsein der wohlhabenden Kaufmannschaft kollidierten mit der feudalen Ordnung des Erzbischofs, der die Stadt als Teil seines geistlichen Territoriums betrachtete. Die Spannungen verschärften sich, als Siegfried von Westerburg versuchte, seine Macht über Köln zu festigen und dabei auch militärische Mittel einsetzte. Die Schlacht von Worringen selbst war Teil eines größeren Konfliktes um die Erbfolge im Herzogtum Limburg, in den zahlreiche rheinische Fürsten und Städte verwickelt waren. Köln stellte sich dabei auf die Seite der oppositionellen Kräfte gegen den Erzbischof, der seinerseits Verbündete unter den benachbarten Adelsfamilien und Reichsfürsten fand. Am 5. Juni 1288 kam es bei dem kleinen Ort Worringen, nördlich von Köln, zur entscheidenden Auseinandersetzung. Die Kölner Bürger kämpften Seite an Seite mit Truppen der Herzöge von Brabant und anderer Gegner des Erzbischofs. Der erbitterte Kampf endete mit einer vernichtenden Niederlage Siegfrieds von Westerburg, der gefangen genommen und mehrere Monate in Haft gehalten wurde. Der Sieg der Bürger hatte weitreichende Folgen. Köln konnte seine Selbstständigkeit gegenüber dem Erzbischof entscheidend durchsetzen. Zwar blieb die Stadt formal Teil des Heiligen Römischen Reiches und unterstand weiterhin dem Kaiser, doch die erzbischöfliche Herrschaft innerhalb der Stadtmauern war gebrochen. Die Kölner Bürgerschaft erlangte das Recht zur eigenen Verwaltung, zur freien Wahl des Rates und zur unabhängigen Rechtsprechung. Damit war Köln faktisch zu einer freien Reichsstadt geworden, eine Stellung, die es ihr erlaubte, sich direkt dem Kaiser zu unterstellen und ihre inneren Angelegenheiten eigenständig zu regeln. Diese neue Autonomie führte zu einem rasanten Aufstieg Kölns als Handels- und Bürgerstadt. Ohne die Einmischung des Erzbischofs konnten die wohlhabenden Kaufleute ihre wirtschaftlichen Interessen effektiver verfolgen. Der Rat der Stadt, dominiert von den führenden Patrizierfamilien, entwickelte sich zum maßgeblichen Organ der städtischen Regierung. Köln erließ eigene Gesetze, regelte Zölle und Steuern selbst und pflegte eigenständige Beziehungen zu anderen Reichsstädten und Handelsbünden, insbesondere zur Hanse. Dennoch blieb das Verhältnis zum Erzbischof ambivalent. Obwohl er seine direkte Macht in der Stadt verloren hatte, behielt er seine kirchlichen Funktionen und seine Herrschaft über das Umland. Konflikte zwischen Stadt und Erzbistum blieben daher bestehen, vor allem um wirtschaftliche und territoriale Fragen. Doch der entscheidende Machtwechsel von 1288 bedeutete, dass die Bürger von Köln fortan über ihre eigene Stadt bestimmten. Ein Umstand, der das Selbstbewusstsein der Kölner nachhaltig prägte und ihre Identität als freie, selbstbestimmte Stadt formte. Die Ereignisse von Worringen gelten bis heute als ein Schlüsselmoment in der Kölner Stadtgeschichte und als Symbol für den Triumph des städtischen Bürgertums über feudale Herrschaft. Sie legten die Grundlage für Kölns Entwicklung zur wohlhabenden, einflussreichen Metropole des Spätmittelalters, die als freie Reichsstadt einen Sonderstatus innerhalb des Reiches genoss und ihre politische und wirtschaftliche Blütezeit erlebte. Blütezeit im Mittelalter. Nach der Schlacht von Worringen und der Erlangung der Selbstverwaltung entwickelte sich Köln im späten Mittelalter zu einer der wohlhabendsten und bedeutendsten Städte Europas. Die neue politische Autonomie ermöglichte es den Bürgern, ihre wirtschaftlichen Interessen ohne die Einmischung des Erzbischofs zu verfolgen und die Stadt zu einem Handelszentrum ersten Ranges auszubauen. Kölns Lage am Rhein, einer der wichtigsten Verkehrsadern Europas, war dabei der entscheidende Standortvorteil. Der Fluss verband die Nordseehäfen mit dem Binnenland und machte Köln zu einem unverzichtbaren Umschlagplatz für Waren und Güter aus allen Teilen des Kontinents. Im 13. und 14. Jahrhundert wurde Köln zu einer pulsierenden Metropole des Handels. Kaufleute brachten Waren aus Italien, Flandern, England, Skandinavien und dem Baltikum in die Stadt. Über Köln liefen der Vertrieb von Tuchen aus Flandern, englischer Wolle, Salz aus Lüneburg, Heringen von der Nordseeküste und Luxusgütern wie Gewürzen und Wein aus dem Mittelmeerraum. Gleichzeitig exportierte Köln lokale Produkte wie Metallwaren, Werkzeuge und handwerklich hergestellte Erzeugnisse in die umliegenden Regionen. Der Handel am Rhein war streng reguliert. Zölle und Abgaben sorgten für stetige Einnahmen, die wiederum den Ausbau der Infrastruktur und die Verteidigung der Stadt finanzierten. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ging der Anschluss Kölns an die Hanse einher, einen mächtigen Bund norddeutscher und baltischer Handelsstädte. Auch wenn Köln in der Hanse eine gewisse Sonderrolle einnahm, aufgrund seiner Größe und seines Reichtums agierte die Stadt oft selbstbewusst und unabhängig, profitierte sie enorm von den Verbindungen zu den Handelsnetzen der Hanse. Über die Hanse hatte Köln Zugang zu den Märkten in Lübeck, Hamburg, Danzig und bis nach Nowgorod, wodurch es seine Position als Knotenpunkt zwischen Nord- und Südeuropa festigte. Als führendes Mitglied der Hanse trat Köln auch politisch eigenständig auf und beteiligte sich an den sogenannten Hansetagen, wo die Handelsinteressen der Mitgliedsstädte koordiniert und gemeinsame Maßnahmen beschlossen wurden. Das städtische Leben blühte in dieser Zeit auf. Köln entwickelte eine selbstbewusste Bürgerschicht, die im Stadtrat die Geschicke der Stadt lenkte und prächtige Bürgerhäuser, Kaufmannshöfe und Speicher errichten ließ. Wohlhabende Kaufleute finanzierten nicht nur den Ausbau der Stadtbefestigungen, sondern auch Kirchen, Klöster und Hospitäler, die das religiöse und soziale Leben prägten. Besonders der Bau zahlreicher romanischer Kirchen, die bis heute das Stadtbild mitbestimmen, fiel in diese Phase. Gleichzeitig wuchs die Stadtbevölkerung stark an und machte Köln zur bevölkerungsreichsten Stadt im deutschen Sprachraum, mit Schätzungen von 40.000 bis 50.000 Einwohnern im 14. Jahrhundert. Eine beeindruckende Größe für das Mittelalter. Die städtische Infrastruktur wurde stetig erweitert. Neue Märkte, Brücken und Straßen sorgten für eine effiziente Organisation des Handels. Der Kölner Hafen entwickelte sich zu einem der größten am Rhein und diente als Drehkreuz für Schiffe, die Waren aus allen Teilen Europas transportierten. Auch das Handwerk erlebte einen Aufschwung. Zahlreiche Zünfte entstanden, die nicht nur die Interessen ihrer Mitglieder vertraten, sondern auch die Qualität der Produkte sicherten und für Ordnung im städtischen Wirtschaftsleben sorgten. Die Blütezeit Kölns im Mittelalter war jedoch nicht nur von wirtschaftlicher und politischer Bedeutung, sondern auch von kultureller Ausstrahlung. Kunst, Musik und Bildung fanden reiche Förderung und das geistliche Leben der Stadt florierte. Der Einfluss des Erzbistums blieb trotz der städtischen Autonomie groß und Köln wurde zu einem der wichtigsten kirchlichen Zentren Europas. Der enge Zusammenhang von Religion, Handel und bürgerlichem Selbstbewusstsein verlieh der Stadt eine besondere Dynamik, die sie zu einem Modell urbaner Entwicklung im Mittelalter machte. Diese Phase der Prosperität legte den Grundstein für Kölns Ruf als Metropole am Rhein und bereitete die weitere Entwicklung der Stadt vor. Die Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, politischer Autonomie und kultureller Blüte machte Köln zu einem der wichtigsten urbanen Zentren im mittelalterlichen Europa und zu einer der prägenden Städte des Heiligen Römischen Reiches. Baubeginn des Kölner Doms. Der Baubeginn des Kölner Doms im Jahr 1248 markierte einen der bedeutendsten Momente in der Geschichte der Stadt und setzte ein Symbol für Kölns religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung im Mittelalter. Der Dom sollte nicht nur eine Kathedrale sein, sondern ein monumentales Bauwerk von europäischer Dimension, das den Anspruch Kölns als geistliches Zentrum und seine Stellung als eine der wohlhabendsten Städte nördlich der Alpen eindrucksvoll zum Ausdruck brachte. Der Bau war eng mit der wachsenden Bedeutung des Erzbistums Köln und der Verehrung der im Jahr 1164 nach Köln überführten Reliquien der Heiligen Drei Könige verbunden, die den Dom zu einem der wichtigsten Wallfahrtsziele des Mittelalters machten. Die Grundsteinlegung im Jahr 1248 erfolgte unter Erzbischof Konrad von Hochstaden und leitete eines der ehrgeizigsten Bauprojekte des Mittelalters ein. Als architektonisches Vorbild diente vor allem die Kathedrale von Amiens in Frankreich, die als Meisterwerk der französischen Hochgotik galt. Ziel war es, eine Kirche zu errichten, die alle bisherigen Gotteshäuser der Region an Größe und Pracht übertreffen würde. Der geplante Dom sollte nicht nur den bestehenden romanischen Vorgängerbau ersetzen, sondern mit seiner gewaltigen Dimension und der damals modernen gotischen Architektur den Reichtum, die Macht und die Frömmigkeit der Kölner Bürgerschaft und des Erzbistums demonstrieren. Der Bau begann mit dem Chor, der als erster Teil fertiggestellt wurde und schon bald als eigenständiger Raum für Gottesdienste genutzt werden konnte. Die filigrane Bauweise mit hohen Spitzbögen, Maßwerkfenstern und einer Vielzahl von Strebepfeilern entsprach den architektonischen Neuerungen der Gotik, die es ermöglichten, riesige Fensterflächen zu schaffen und das Innere der Kirche in ein mystisches Licht zu tauchen. Die berühmten Glasmalereien des Doms, von denen einige aus dieser frühen Bauphase stammen, gehören bis heute zu den herausragenden Kunstwerken gotischer Glasmalerei. Die Bedeutung des Dombaus für Köln war immens. Er zog nicht nur Baumeister, Steinmetze, Glasmaler und Handwerker aus allen Teilen Europas an, sondern wurde auch zu einem Symbol für die Einheit von Bürgerschaft und Kirche. Die Finanzierung des Baus erfolgte durch Spenden der Bürger, Stiftungen wohlhabender Kaufleute und Handwerkerzünfte sowie durch den Erzbischof selbst. Zugleich diente der Bau als Ausdruck des wachsenden Selbstbewusstseins der Stadt, die sich nach der Schlacht von Worringen 1288 als freie Reichsstadt etabliert hatte. Der Dom war jedoch von Beginn an ein Bauwerk, das Generationen überdauerte. Aufgrund seiner gigantischen Dimensionen und der finanziellen wie technischen Herausforderungen schritt der Bau nur langsam voran. Während der Chor bereits 1322 geweiht wurde, folgten der Querbau und erste Ansätze des Langhauses. Doch die Vollendung des gesamten Gebäudes lag in weiter Ferne. Dennoch war der Dom bereits in dieser Phase ein beeindruckendes Bauwerk, das Pilger aus ganz Europa anzog und die städtische Identität Kölns prägte. Die Entscheidung, einen solchen monumentalen Bau zu beginnen, spiegelte den Anspruch Kölns wider, eine der führenden Städte im Reich zu sein. Der Dom sollte nicht nur das Zentrum des religiösen Lebens darstellen, sondern auch als sichtbares Zeichen für die Macht und Bedeutung Kölns dienen, vergleichbar mit den großen Kathedralen Frankreichs oder Englands. Der Baubeginn von 1248 legte den Grundstein für eines der berühmtesten Wahrzeichen Europas und prägte Kölns Stadtbild und Identität für die kommenden Jahrhunderte, auch wenn seine Vollendung erst im 19. Jahrhundert erfolgen sollte. Pest und Krisen. Das 14. Jahrhundert war für Köln eine Zeit tiefgreifender Krisen, die die zuvor erlebte Blütephase der Stadt abrupt unterbrachen. Besonders die verheerende Schwarze Pest, die ab 1347 weite Teile Europas heimsuchte, traf auch Köln und führte zu einem drastischen Rückgang der Bevölkerung sowie zu tiefgreifenden sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen. In einer Zeit, in der Köln als größte Stadt im deutschen Raum galt und möglicherweise bis zu 40.000 bis 50.000 Einwohner zählte, bedeutete die Pest einen dramatischen Einschnitt, der die Stadt nachhaltig veränderte. Die Pest erreichte Köln vermutlich um 1349, eingeschleppt durch den regen Handelsverkehr, der die Stadt sonst mit Wohlstand versorgt hatte. Innerhalb weniger Monate raffte die Seuche einen erheblichen Teil der Bevölkerung dahin. Schätzungen gehen von einem Verlust von einem Drittel oder mehr aus. Ganze Viertel wurden entvölkert, Handwerksbetriebe und Märkte brachen zusammen und die soziale Ordnung geriet ins Wanken. Die engen Gassen der mittelalterlichen Stadt mit schlechter Hygiene, fehlender Kanalisation und hoher Bevölkerungsdichte boten ideale Bedingungen für die Ausbreitung der Krankheit, die in mehreren Wellen immer wieder zurückkehrte und die Stadt über Jahrzehnte belastete. Neben der unmittelbaren demografischen Katastrophe führte die Pest auch zu gesellschaftlichen Spannungen und religiösen Krisen. Viele Menschen sahen die Epidemie als göttliche Strafe für Sünden und suchten Trost in intensiver Frömmigkeit, Prozessionen und Bußritualen. In Köln wie in anderen Städten traten Geißlerzüge auf, Gruppen von Menschen, die öffentlich Buße taten und durch Selbstgeißelung versuchten, Gottes Zorn zu besänftigen. Gleichzeitig kam es zu einer verstärkten Judenverfolgung. Juden wurden fälschlich beschuldigt, die Brunnen vergiftet zu haben, und in Köln wie in anderen Städten des Reiches kam es zu Pogromen, die die jüdische Gemeinde, die zuvor ein wichtiger Teil des städtischen Lebens gewesen war, fast vollständig vernichteten. Die wirtschaftlichen Folgen der Pest waren ebenso gravierend. Der Arbeitskräftemangel führte zwar langfristig zu höheren Löhnen für Handwerker und Tagelöhner, kurzfristig jedoch brachen Handelsnetzwerke zusammen und der städtische Wohlstand erlitt schwere Einbußen. Viele Handwerkszünfte verloren Mitglieder und der Fernhandel stagnierte zeitweise. Auch der Bau des Kölner Doms, der bereits zuvor nur langsam vorangekommen war, wurde durch die Krisenjahre erheblich verzögert, da Mittel und Arbeitskräfte fehlten. Trotz dieser Katastrophen blieb Köln jedoch ein bedeutendes urbanes Zentrum. Nach den ersten verheerenden Pestzügen begann sich die Stadt allmählich zu erholen. Neue Zuwanderer aus dem Umland und anderen Regionen zogen in die entvölkerten Viertel und die städtische Wirtschaft stabilisierte sich langsam wieder. Die Zünfte nutzten die Situation, um ihre Stellung zu festigen, und der Stadtrat erließ neue Ordnungen zur Regulierung von Handel und Handwerk. Die Kirche gewann in dieser Phase zusätzlich an Einfluss, da viele Menschen in der Krise spirituellen Halt suchten und kirchliche Institutionen zu den wenigen stabilen Strukturen der Gesellschaft gehörten. Die Pest und die damit verbundenen Krisen führten in Köln zu tiefgreifenden Veränderungen im sozialen Gefüge und im Stadtbild. Der Verlust eines großen Teils der Bevölkerung hatte langfristige Auswirkungen auf das Arbeitsleben, die Stadtentwicklung und die politischen Kräfteverhältnisse. Die Ereignisse des 14. Jahrhunderts verdeutlichten, wie eng der Wohlstand Kölns an überregionale Handels- und Kommunikationsnetze gebunden war und wie anfällig selbst eine große, wohlhabende Stadt für Seuchen und soziale Erschütterungen bleiben konnte. Dennoch überstand Köln diese Phase und legte damit den Grundstein für seine spätere Erholung und den erneuten Aufschwung in den folgenden Jahrhunderten. Universität Köln. Die Gründung der Universität Köln im Jahr 1388 markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Stadt und trug entscheidend zu ihrer Bedeutung als geistiges und kulturelles Zentrum des spätmittelalterlichen Europas bei. Sie gehört zu den ältesten Universitäten Europas und war die erste Hochschule im Rheinland. Ihre Entstehung war eng mit dem wachsenden Selbstbewusstsein der Stadt als freie Reichsstadt verbunden, die nicht nur wirtschaftlich und politisch, sondern auch intellektuell mit den großen Metropolen Europas konkurrieren wollte. Die Initiative zur Gründung der Universität ging maßgeblich vom Kölner Stadtrat aus. Köln war zu dieser Zeit eine der größten Städte des Reiches mit einer wohlhabenden Bürgerschaft, die zunehmend Wert auf Bildung, Gelehrsamkeit und die Ausbildung eigener Kleriker und Verwaltungsbeamter legte. Bis dahin waren Studenten gezwungen, an weit entfernte Universitäten wie Paris, Bologna oder Prag zu reisen, um dort zu studieren, was teuer und für viele unerschwinglich war. Mit der Gründung einer eigenen Universität konnte Köln nicht nur die Ausbildung seiner Bürger vor Ort ermöglichen, sondern auch Gelehrte aus dem gesamten Reich anziehen und damit sein Prestige steigern. Die Universität wurde von Papst Urban VI genehmigt und besaß von Beginn an 4 klassische Fakultäten: Theologie, Rechtswissenschaft, Medizin und die Artistenfakultät, die das Grundstudium der freien Künste umfasste. Besonders die theologische Fakultät erlangte schnell große Bedeutung, nicht zuletzt, weil Köln ein wichtiges kirchliches Zentrum war und eng mit dem Erzbistum verbunden blieb. Der Lehrbetrieb orientierte sich stark am Vorbild der Pariser Universität, die als führend in Europa galt, und zog bald zahlreiche Professoren und Studenten aus dem gesamten Heiligen Römischen Reich und darüber hinaus an. Die Universität war von Beginn an eng in das städtische Leben integriert. Sie erhielt großzügige Privilegien, darunter das Recht zur Selbstverwaltung und zur Verleihung akademischer Grade und wurde durch die Stadt finanziell unterstützt. Der Standort im Herzen Kölns erleichterte den Austausch zwischen Gelehrten, Geistlichen und Kaufleuten und trug dazu bei, dass sich ein lebendiges intellektuelles Milieu entwickelte. Gleichzeitig diente die Hochschule der Stadt als Instrument zur Festigung ihrer Unabhängigkeit und ihres Einflusses im Rheinland. Inhaltlich lag der Schwerpunkt zunächst stark auf der Theologie und der Ausbildung kirchlicher Würdenträger, was angesichts der Rolle Kölns als Bischofssitz und kirchliches Zentrum nicht überrascht. Doch auch das Studium des Kirchen- und Zivilrechts spielte eine bedeutende Rolle, da es die Grundlage für die Ausbildung von Juristen bildete, die in der städtischen Verwaltung und im Gerichtswesen gebraucht wurden. Die medizinische Fakultät war vergleichsweise klein, trug aber ebenfalls dazu bei, Köln zu einem Ort der Gelehrsamkeit zu machen, der über reine religiöse Bildung hinausging. Die Gründung der Universität hatte weitreichende Folgen für die Stadt. Sie zog nicht nur Studenten und Gelehrte an, die für neue Impulse in Wissenschaft und Kultur sorgten, sondern sie stärkte auch Kölns Position als eines der führenden Bildungszentren im Reich. Die Universität wirkte über die Stadt hinaus und wurde im Spätmittelalter zu einer Institution, die den kirchlichen und intellektuellen Diskurs in Mitteleuropa maßgeblich beeinflusste. Nicht zuletzt festigte sie Kölns Ruf als Ort, an dem Handel, Religion und Wissenschaft miteinander verschmolzen und der Fortschritt der städtischen Kultur sichtbar wurde. Mit der Gründung der Universität Köln verband die Stadt ihre wirtschaftliche Stärke mit geistigem Anspruch und stellte sich bewusst in eine Reihe mit anderen großen europäischen Zentren. Sie wurde zu einem Magneten für Wissen und Bildung und prägte nicht nur die Entwicklung der Stadt, sondern auch die geistige Landschaft des Reiches über Jahrhunderte hinweg. Frühe Neuzeit. Im 16. Jahrhundert nahm Köln eine besondere Stellung ein. Während sich weite Teile des Heiligen Römischen Reiches unter dem Einfluss der Reformation veränderten und neue protestantische Konfessionen entstanden, blieb Köln eine Hochburg des Katholizismus und ein Bollwerk der Gegenreformation. Diese Haltung war sowohl Ausdruck der engen Bindung an die Kirche und das Erzbistum, als auch Folge der politischen und sozialen Strukturen der Stadt, die eng mit dem Katholizismus verwoben waren. Die Reformation, die 1517 durch Martin Luthers Thesen ihren Ausgang nahm, verbreitete sich rasch in vielen deutschen Städten, insbesondere dort, wo eine selbstbewusste Bürgerschaft nach größerer Unabhängigkeit von kirchlichen Strukturen strebte. Köln hingegen war in besonderem Maße durch seine Rolle als kirchliches Zentrum geprägt. Der Erzbischof von Köln, einer der sieben Kurfürsten des Reiches, residierte hier, und die Stadt beherbergte eine Vielzahl von Kirchen, Klöstern und Stiften. Geistliche Institutionen waren tief in das städtische Leben integriert und stellten eine zentrale Stütze der sozialen Ordnung dar. Dieser starke kirchliche Einfluss trug entscheidend dazu bei, dass sich reformatorische Strömungen in Köln nur schwer durchsetzen konnten. Zwar gab es auch in Köln Befürworter der neuen Lehren, vor allem unter den gebildeten Schichten und einigen Kaufmannskreisen, die mit protestantischen Regionen im Reich in Kontakt standen. Diese Gruppen diskutierten reformatorische Schriften und versuchten, die städtische Politik für ihre Ideen zu gewinnen. Doch der Stadtrat reagierte entschieden. Lutherische Predigten und reformatorische Aktivitäten wurden verboten, Schriften beschlagnahmt und ihre Anhänger verfolgt. Die Universität Köln, die bereits seit dem 14. Jahrhundert bestand und für ihre konservativ-theologische Ausrichtung bekannt war, wurde zu einem intellektuellen Zentrum des Katholizismus und bekämpfte die Lehren Luthers vehement. Sie war eine der ersten Hochschulen, die reformatorische Schriften öffentlich verurteilte und damit den Kurs der Stadt maßgeblich beeinflusste. Die enge Verbindung zwischen Stadt und Kirche zeigte sich auch darin, dass Köln eine wichtige Rolle in der katholischen Erneuerung, der sogenannten Gegenreformation, spielte. Jesuiten und andere Orden wurden in der Stadt aktiv, gründeten Schulen und trugen zur Festigung des katholischen Glaubens bei. Religiöse Bräuche, Prozessionen und Feste gewannen an Bedeutung und dienten nicht nur der Frömmigkeit, sondern auch der demonstrativen Abgrenzung gegenüber protestantischen Gebieten. Köln wurde zu einem Zentrum der katholischen Orthodoxie, das sich bewusst gegen die reformatorische Bewegung stellte und seine Position als religiöse Hochburg des Reiches verteidigte. Diese Entwicklung hatte auch eine politische Dimension. Als Kurfürstenstadt stand Köln in direktem Verhältnis zum Kaiser, der die Einheit der Kirche zu bewahren suchte und auf die Unterstützung katholischer Zentren angewiesen war. Gleichzeitig bot die katholische Prägung der Stadt Schutz vor konfessionellen Konflikten, die in anderen Regionen zu Aufständen und Kriegen führten. Während im Umland, etwa im Herzogtum Jülich-Kleveberg oder im Erzstift Trier, konfessionelle Spannungen zunahmen, blieb Köln vergleichsweise stabil und konnte so seine wirtschaftliche und politische Stellung behaupten. Die katholische Treue Kölns im 16. Jahrhundert prägte nicht nur seine religiöse Identität, sondern sicherte der Stadt auch eine Schlüsselrolle in der Gegenreformation. Während die Reformation das Bild des Reiches dauerhaft veränderte, blieb Köln eine Bastion des alten Glaubens, die ihre Bindung an Kirche und Tradition als Teil ihres Selbstverständnisses bewahrte. Diese konservative Haltung schützte die Stadt einerseits vor konfessioneller Zerrissenheit, führte aber auch dazu, dass sie sich gegenüber den dynamischen Entwicklungen in anderen Teilen Europas zunehmend abschottete. Ein Umstand, der ihre Rolle als Zentrum der katholischen Welt jedoch umso mehr festigte. Barockzeit und Kunst. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebte Köln eine Phase des kulturellen Wandels, die vor allem durch die Kunst und Architektur des Barock geprägt war. Obwohl die Stadt in dieser Zeit politisch und wirtschaftlich nicht mehr die überragende Bedeutung des Mittelalters besaß, entwickelte sie sich zu einem religiösen und künstlerischen Zentrum, in dem prachtvolle Kirchenbauten und kunstvolle Residenzen das Stadtbild dominierten. Diese Epoche stand im Zeichen der katholischen Gegenreformation und der repräsentativen Selbstdarstellung der Kirche und wohlhabender Bürger, die mit aufwendigen Bauwerken und kunstvollen Ausstattungen ihren Glauben und ihren gesellschaftlichen Status demonstrierten. Die Barockzeit brachte eine neue Formensprache in die Architektur Kölns, die sich deutlich von der schlichten Strenge der gotischen Bauwerke abhob. Charakteristisch waren opulente Fassaden, prunkvolle Innenräume, geschwungene Linien und reichhaltige Dekorationen. Zahlreiche Kirchen wurden in diesem Stil neu errichtet oder umgestaltet, darunter die Jesuitenkirche St. Marie Himmelfahrt, die als eines der bedeutendsten Barockbauwerke der Stadt gilt. Auch die Ursulinenkirche und die Minoritenkirche erhielten barocke Ausstattungen, die das Zusammenspiel von Architektur, Skulptur und Malerei in eindrucksvoller Weise zur Geltung brachten. Diese Bauten spiegelten den triumphalen Geist der Gegenreformation wider und machten Köln zu einer wichtigen Hochburg katholischer Kunst im Rheinland. Neben den Kirchenbauten trugen auch Klöster und Orden wesentlich zur barocken Prägung Kölns bei. Besonders die Jesuiten und Kapuziner spielten eine zentrale Rolle. Sie förderten nicht nur den Bau neuer Gotteshäuser, sondern waren auch Träger einer intensiven Bildungs- und Predigttätigkeit, die mit der ästhetischen Pracht ihrer Kirchenräume eng verbunden war. Die Innenräume dieser Kirchen wurden reich mit Altären, Stuckaturen, Fresken und Skulpturen ausgestattet, die Gläubige in eine sinnlich erfahrbare Welt des Glaubens eintauchen ließen. Kunst diente hier nicht nur der Schönheit, sondern war bewusstes Mittel der religiösen Erziehung und der Bekräftigung des katholischen Glaubens. Auch im weltlichen Bereich hinterließ der Barock deutliche Spuren. Wohlhabende Kaufleute und Patrizier ließen prächtige Stadthäuser mit repräsentativen Fassaden errichten, die den Reichtum und den Geschmack ihrer Besitzer zur Schau stellten. Der Adel und die erzbischöfliche Verwaltung setzten ebenfalls auf prunkvolle Bauten, um ihre Macht und Stellung zu unterstreichen. Residenzen wie das Palais des Erzbischofs oder die kurfürstlichen Bauten im Umland verbanden politische Repräsentation mit dem barocken Stil, der den Anspruch auf Autorität und Prachtentfaltung verkörperte. Die künstlerische Blüte dieser Zeit erstreckte sich nicht nur auf Architektur und Skulptur, sondern auch auf Malerei und Musik. Kirchliche Auftraggeber und private Stifter förderten zahlreiche Künstler, die Altargemälde, Porträts und dekorative Kunstwerke schufen. Gleichzeitig erlebte die Kirchenmusik eine Hochphase. Aufwendige liturgische Aufführungen mit Chor, Orchester und Orgel wurden zum festen Bestandteil des religiösen Lebens. Musik und Kunst verschmolzen zu einem Gesamterlebnis, das den barocken Sinn für Theatralik und Emotionalität verkörperte. Gleichzeitig stand diese kulturelle Entwicklung im Kontrast zu den wirtschaftlichen Herausforderungen der Stadt. Köln hatte durch die Verlagerung von Handelsrouten und die zunehmende Konkurrenz anderer Städte wie Amsterdam oder Hamburg an Bedeutung verloren. Dennoch kompensierte die barocke Prachtentfaltung diesen Niedergang teilweise, indem sie Köln als religiöses und kulturelles Zentrum inszenierte und den Glanz der Vergangenheit in neuer Form zur Schau stellte. Die Barockzeit prägte Köln nachhaltig und hinterließ ein reiches Erbe, das bis heute sichtbar ist. Die prachtvollen Kirchen, Klöster und Bürgerhäuser dieser Epoche stehen als Zeugnisse einer Zeit, in der Kunst, Religion und städtisches Selbstbewusstsein eng miteinander verwoben waren. Sie verdeutlichen, wie Köln im 17. und 18. Jahrhundert seinen Status nicht mehr primär durch Handel und Politik, sondern durch kulturelle und religiöse Repräsentation zu behaupten suchte und dabei eine neue, barocke Identität entwickelte. Französische Besatzung. Mit der Besetzung Kölns durch französische Truppen im Jahr 1794 begann für die Stadt eine völlig neue Epoche, die sie tiefgreifend veränderte. Im Zuge der Revolutionskriege rückten die französischen Armeen über den Rhein vor und besetzten das linksrheinische Gebiet, womit Köln unter französische Herrschaft geriet. Diese Besatzung dauerte 2 Jahrzehnte. Und machte die Stadt zu einem Teil der französischen Verwaltung, zunächst der Französischen Republik und später des Napoleonischen Kaiserreichs. Die Franzosen brachten nicht nur eine neue politische Ordnung, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche und rechtliche Veränderungen, die Köln nachhaltig prägen sollten. Nach der Besetzung wurde Köln in das französische Verwaltungssystem integriert und 1798 dem neu geschaffenen Département de la Roer zugeordnet, dessen Verwaltungssitz Aachen war. Mit dieser Eingliederung wurde das alte System des Heiligen Römischen Reiches endgültig aufgehoben und Köln verlor seine bisherigen städtischen Privilegien als freie Reichsstadt. Die Stadt wurde nun zentralistisch nach französischem Vorbild verwaltet, was eine grundlegende Neuordnung der politischen Strukturen bedeutete. An die Stelle der städtischen Selbstverwaltung traten ein von Paris kontrollierter Verwaltungsapparat und die Einführung moderner Institutionen. Eine der bedeutendsten Neuerungen war die Einführung des französischen Rechts, insbesondere des Code Civil, Napoleons Zivilgesetzbuch, der ab 1804 auch in Köln galt. Dieser kodifizierte nicht nur das Privatrecht, sondern schaffte die alten ständischen Privilegien ab und stellte die rechtliche Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz her. Für die Kölner bedeutete dies eine radikale Abkehr von der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ordnung, in der Zünfte, Patrizierfamilien und kirchliche Institutionen dominierende Rollen spielten. Gleichzeitig wurden die feudalen Strukturen beseitigt. Abgaben und Frondienste wurden abgeschafft, was besonders den unteren Schichten zugute kam. Die französische Herrschaft brachte zudem eine Säkularisierung mit sich. 1802 wurden zahlreiche Klöster und kirchliche Einrichtungen aufgehoben, ihre Besitztümer verstaatlicht und verkauft. Dies führte zu tiefgreifenden Veränderungen im Stadtbild, da viele kirchliche Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt oder abgerissen wurden. Der Einfluss der Kirche auf das öffentliche Leben wurde stark zurückgedrängt, was für Köln, das traditionell eng mit dem Katholizismus verbunden war, einen enormen Einschnitt bedeutete. Auch das wirtschaftliche und soziale Leben wandelte sich unter der französischen Verwaltung. Köln profitierte von der Öffnung der Grenzen innerhalb der französischen Gebiete und der Einführung einheitlicher Maße, Gewichte und Währungen, was den Handel erleichterte. Gleichzeitig litt die Stadt jedoch unter den hohen Belastungen der Besatzung. Militärische Einquartierungen, Kriegssteuern und die Pflicht zur Versorgung französischer Truppen belasteten die Bevölkerung erheblich. Zudem sorgten die napoleonischen Kontinentalsperren gegen Großbritannien für Handelshemmnisse, die den Fernhandel einschränkten und die Wirtschaft schwächten. Die französische Präsenz brachte auch neue kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse. Französische Sprache und Verwaltungspraxis prägten das öffentliche Leben und viele Kölner übernahmen französische Sitten und Lebensstile. Zugleich führte die französische Verwaltung moderne Stadtstrukturen ein. Straßen wurden neu geordnet, Verwaltungsgebäude modernisiert und Teile der Infrastruktur verbessert. Mit dem Zusammenbruch von Napoleons Herrschaft endete 1814 die französische Ära in Köln. Preußische Truppen rückten ein und die Stadt wurde auf dem Wiener Kongress 1815 endgültig dem Königreich Preußen zugesprochen. Dennoch hinterließ die französische Besatzungszeit ein bleibendes Erbe. Die Einführung moderner Rechts- und Verwaltungssysteme, die Entmachtung kirchlicher Institutionen und die Aufhebung ständischer Strukturen legten den Grundstein für Kölns Übergang in die Moderne und veränderten die Stadt dauerhaft. Für viele Historiker gilt diese Periode daher als ein Wendepunkt, der Köln aus der alten Reichstradition löste und in die neue Ordnung des 19. Jahrhunderts führte. Preußische Zeit. Mit dem Ende der napoleonischen Herrschaft und den Beschlüssen des Wiener Kongresses im Jahr 1815 wurde Köln dem Königreich Preußen zugesprochen, was eine neue politische und administrative Epoche für die Stadt einleitete. Die Eingliederung in den preußischen Staat bedeutete einen tiefgreifenden Bruch mit den bisherigen Traditionen und brachte weitreichende Veränderungen in Verwaltung, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Gesellschaft mit sich. Unter der preußischen Herrschaft begann eine Phase der Modernisierung, die Köln in das Zeitalter des 19. Jahrhunderts führte und den Grundstein für seine spätere Entwicklung zur Großstadt legte. Zunächst wurde Köln Teil der neu geschaffenen preußischen Rheinprovinz und verlor endgültig seinen Status als freie Reichsstadt. Die Preußen führten ein straff organisiertes Verwaltungssystem ein, das nach zentralistischen Prinzipien funktionierte. Ein Oberbürgermeister, der von der preußischen Regierung ernannt wurde, leitete nun die Stadtverwaltung. Diese neue Struktur ersetzte die alte bürgerlich-patrizische Selbstverwaltung und sorgte dafür, dass Köln stärker in die preußische Staatsordnung integriert wurde. Viele Kölner standen dieser Entwicklung zunächst skeptisch gegenüber, da sie die strenge Bürokratie und die protestantische Prägung des preußischen Staates als Gegensatz zur katholischen Tradition der Stadt empfanden. Unter preußischer Herrschaft wurde Köln jedoch auch umfassend modernisiert. Die Stadt erhielt neue Verwaltungsgebäude, Polizeistrukturen und eine verbesserte Infrastruktur. Eine der bedeutendsten Maßnahmen war die Schleifung der alten mittelalterlichen Stadtmauern ab 1881, die Platz für den Bau moderner Ringstraßen und die Ausdehnung der Stadt schuf. Damit begann die Transformation Kölns von einer engen, mittelalterlichen Stadt hin zu einer offenen, modernen Metropole. Schon zuvor hatte Preußen den Ausbau der Verkehrswege forciert. Neue Straßenverbindungen und Brücken über den Rhein verbesserten den Handel und die Mobilität. Auch der Hafen am Rhein wurde modernisiert, was Kölns Bedeutung als Handelszentrum stärkte. Ein zentrales Merkmal der preußischen Zeit war die Industrialisierung. Mit dem Anschluss an das wachsende Eisenbahnnetz, insbesondere durch die Eröffnung der ersten Eisenbahnlinie Köln-Minden im Jahr 1843, wurde Köln zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Ansiedlung von Fabriken und die Entwicklung der Rheinschifffahrt trugen zu einem erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung bei. Neue Industriezweige wie Maschinenbau, Chemie und Lebensmittelproduktion siedelten sich an und die Bevölkerung wuchs rapide. Viele Menschen zogen vom Land in die Stadt, um in den neuen Industriebetrieben Arbeit zu finden, was Köln in kurzer Zeit zu einer der größten Städte im Rheinland machte. Gleichzeitig erlebte Köln auch kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen. Die katholische Prägung der Stadt führte immer wieder zu Spannungen mit der mehrheitlich protestantischen preußischen Regierung, insbesondere während des Kulturkampfs in den 1807er Jahren, als der preußische Staat versuchte, den Einfluss der katholischen Kirche zurückzudrängen. Dennoch blieb Köln ein wichtiges katholisches Zentrum, was nicht zuletzt im Weiterbau des Kölner Doms Ausdruck fand, der unter preußischer Schirmherrschaft gefördert wurde und 1880 vollendet werden sollte. Auch das Bildungswesen und die öffentliche Infrastruktur wurden unter Preußen modernisiert. Schulen wurden ausgebaut, neue technische Einrichtungen wie Gasbeleuchtung und Wasserversorgung eingeführt und erste Pläne zur Regulierung des städtischen Wachstums entwickelt. Köln begann sich so zunehmend zu einer modernen, funktional organisierten Großstadt zu wandeln, die in das wirtschaftlich dynamische Rheinland eingebettet war. Die preußische Zeit markierte somit den Beginn von Kölns Aufstieg im 19. Jahrhundert. Aus einer historisch bedeutenden, aber in ihrer Entwicklung lange stagnierenden Stadt wurde ein industrielles, administratives und kulturelles Zentrum, das eng mit den Entwicklungen des preußischen Staates und später des Deutschen Kaiserreichs verflochten war. Die Eingliederung in Preußen schuf die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Köln zur modernen Rheinmetropole werden ließen. Vollendung des Kölner Doms. Die Vollendung des Kölner Doms im Jahr 1880 nach mehr als 600 Jahren Bauzeit war ein Ereignis von enormer historischer und symbolischer Bedeutung, das weit über Köln hinausstrahlte und zu einem nationalen Prestigeprojekt des Deutschen Kaiserreichs wurde. Der Bau des Doms war 1248 begonnen worden. Doch nach einer intensiven, frühen Bauphase kam er im 16. Jahrhundert zum Erliegen. Über 300 Jahre lang stand das monumentale Gotteshaus unvollendet da, mit einem fertiggestellten Chor, während das Langhaus und die beiden Türme nur in Fragmenten existierten. Erst im 19. Jahrhundert, im Zuge des wachsenden Nationalbewusstseins und der Romantik, wurde der Weiterbau wieder aufgenommen und schließlich zur Vollendung gebracht. Der Dom war seit seiner Grundsteinlegung nicht nur ein religiöses Bauwerk, sondern ein zentrales Symbol für Köln und seine Geschichte. Er beherbergte die Reliquien der Heiligen Drei Könige, die seit dem 12. Jahrhundert Millionen von Pilgern angezogen hatten, und war eng mit der Identität der Stadt und des Erzbistums verbunden. Mit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Jahr 1842, initiiert durch eine Kombination aus kirchlichem Engagement, bürgerlichem Enthusiasmus und staatlicher Unterstützung, wurde der Dom zu einem Projekt von nationaler Tragweite. König Friedrich Wilhelm, IV. Von Preußen, legte 1842 feierlich den Grundstein für den Weiterbau. Und die preußische Regierung übernahm einen großen Teil der Finanzierung, während der Zentraldombauverein Spenden aus der gesamten Bevölkerung sammelte. Die Bauarbeiten folgten streng den mittelalterlichen Plänen, die im 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden waren. Dies entsprach dem romantischen Ideal, das Mittelalter als eine Epoche großer geistiger und künstlerischer Einheit zu verklären. Die Bauleitung stand unter der Leitung moderner Architekten und Ingenieure, die gotische Baukunst mit den technischen Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts kombinierten. Die gewaltigen Türme, die 157 Meter in den Himmel ragen, machten den Kölner Dom zur höchsten Kirche der Welt und zu einem Meisterwerk neugotischer Architektur, das zugleich die Vollendung einer jahrhundertealten Vision darstellte. Die Einweihung der fertiggestellten Kathedrale am 15. Oktober 1880 war ein nationales Ereignis, das unter der Anwesenheit von Kaiser Wilhelm I. gefeiert wurde. Sie wurde nicht nur als religiöse Zeremonie begangen, sondern als Ausdruck des neu gewonnenen Selbstbewusstseins des Deutschen Kaiserreichs, das erst 1771 gegründet worden war. Der Dom wurde zum Monument deutscher Einheit und Kultur, das die Verbindung von mittelalterlicher Tradition und moderner Nation verkörperte. Für Köln selbst bedeutete die Vollendung des Doms einen ungeheuren Prestigegewinn. Das jahrhundertelange Wahrzeichen der Stadt war endlich vollendet und machte Köln erneut zu einem Zentrum von Religion, Kunst und Identität. Der Dom entwickelte sich rasch zu einem Wahrzeichen von internationaler Bedeutung. Er war nicht nur ein Ort des katholischen Glaubens, sondern auch ein Meisterwerk der Architektur, das Besucher aus aller Welt anzog. Zugleich prägte er das Stadtbild Kölns nachhaltig. Mit seinen beiden gewaltigen Türmen dominierte er die Skyline und wurde zum zentralen Bezugspunkt für das Selbstverständnis der Stadt und ihrer Bürger. Die Vollendung des Kölner Doms 1880 war damit mehr als der Abschluss eines Bauprojekts. Sie war ein historisches Symbol für Kontinuität, Glauben und nationale Identität. Sie verband die mittelalterlichen Wurzeln Kölns mit dem modernen Zeitalter und machte den Dom zu einem Bauwerk, das bis heute nicht nur religiöse Bedeutung hat, sondern auch als kulturelles Erbe und identitätsstiftendes Monument für Stadt, Region und Nation gilt. Industrialisierung. Im 19. Jahrhundert erlebte Köln eine tiefgreifende Transformation, die es von einer traditionsreichen Handelsstadt des Alten Reiches zu einer modernen Großstadt im Zeitalter der Industrialisierung machte. Unter preußischer Herrschaft und im Kontext der rasanten wirtschaftlichen Entwicklungen jener Zeit entwickelte sich Köln zu einem der bedeutendsten Industrie- und Verkehrszentren im Westen Deutschlands. Der Ausbau der Eisenbahn, die zunehmende Bedeutung des Rheins als Handelsweg und die Ansiedlung von Fabriken veränderten nicht nur die wirtschaftliche Struktur der Stadt, sondern auch ihr soziales Gefüge, ihre Architektur und ihr Selbstverständnis. Ein Schlüsselfaktor dieser Entwicklung war der Anschluss Kölns an das moderne Eisenbahnnetz. Mit der Eröffnung der ersten Eisenbahnlinie von Köln nach Minden 1843 und der späteren Verbindung nach Belgien wurde die Stadt zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt. Die Eisenbahn verband Köln nicht nur mit dem Ruhrgebiet und dessen aufstrebender Schwerindustrie, sondern auch mit den belgischen und niederländischen Häfen sowie dem gesamten preußischen Staatsgebiet. Der Bau der Hohenzollernbrücke und zuvor die Dombrücke über den Rhein erleichterten den Güter- und Personenverkehr zusätzlich und stärkten Kölns Rolle als logistisches Zentrum. Parallel dazu wurde der Hafen am Rhein modernisiert und ausgebaut, sodass die Stadt ihre lange Tradition als Umschlagplatz für Waren nun in industriellem Maßstab fortsetzen konnte. Die Industrialisierung brachte eine Vielzahl neuer Produktionsbetriebe nach Köln. Während zuvor Handel und Handwerk dominierten, entstanden nun Fabriken, die Güter in großem Maßstab herstellten. Textilindustrie, Maschinenbau, Chemie und Lebensmittelproduktion, darunter auch traditionsreiche Unternehmen wie Stollwerk, Schokolade, prägten die Wirtschaft. Der starke Zustrom von Arbeitskräften aus dem Umland führte zu einem rasanten Bevölkerungswachstum. Um 1850 hatte Köln etwa 80.000 Einwohner, um 1900 waren es bereits über 370.000. Damit entwickelte sich Köln zu einer der größten Städte im Deutschen Kaiserreich. Dieses Wachstum brachte tiefgreifende Veränderungen im Stadtbild mit sich. Die mittelalterlichen Stadtmauern wurden ab 1881 geschleift, um Platz für neue Wohn- und Industriegebiete sowie den Bau der Ringstraße zu schaffen. Moderne Wohnviertel entstanden, die das alte, enge Stadtgefüge aufbrachen. Gleichzeitig wuchsen die sozialen Gegensätze. Während wohlhabende Bürger großzügige Villenviertel bezogen, lebten viele Industriearbeiter in dicht besiedelten und oft unzureichend ausgestatteten Mietskasernen. Damit traten erstmals in großem Stil soziale Probleme auf, die den Alltag vieler Kölner prägten und den Boden für eine erstarkende Arbeiterbewegung bereiteten. Auch das öffentliche Leben wurde im Zuge der Industrialisierung modernisiert. Neue technische Errungenschaften wie Gasbeleuchtung, Kanalisation, Wasserversorgung und später Elektrizität verbesserten die Lebensbedingungen, auch wenn diese zunächst vor allem den wohlhabenderen Vierteln zugute kamen. Schulen, Krankenhäuser und Verwaltungsgebäude wurden errichtet, um der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Gleichzeitig blühte das kulturelle Leben. Theater, Museen und Konzerthäuser entstanden und Köln entwickelte sich zunehmend zu einem kulturellen Zentrum des Rheinlandes. Die Industrialisierung veränderte zudem die soziale und politische Struktur Kölns. Die traditionelle Dominanz der Kaufmannseliten wurde allmählich durch eine neue Schicht von Industriellen und Unternehmern ergänzt. Gleichzeitig organisierte sich die Arbeiterschaft in Gewerkschaften und politischen Bewegungen, die in der aufkommenden Sozialdemokratie eine Stimme fanden. Die Stadt wurde damit zu einem Schauplatz des gesellschaftlichen Wandels, der für das 19. Jahrhundert typisch war. Fortschritt und Wachstum gingen Hand in Hand mit sozialen Spannungen und politischen Konflikten. Nicht zuletzt profitierte Köln von seiner Lage am Rhein, der durch den Ausbau der Schifffahrt und die Einführung moderner Hafenanlagen seine Rolle als einer der wichtigsten Handelswege Europas festigte. Der Rheinhandel blieb ein zentrales Rückgrat der Kölner Wirtschaft und verband die Stadt mit internationalen Märkten, insbesondere nach Nordseehäfen wie Rotterdam und Antwerpen. Insgesamt war die Industrialisierung für Köln ein tiefgreifender Einschnitt, der es von einer traditionsgeprägten Handelsstadt zu einer modernen Großstadt formte. Die Kombination aus wirtschaftlicher Dynamik, Bevölkerungswachstum und infrastrukturellem Ausbau machte Köln zu einer zentralen Metropole im Westen des Deutschen Kaiserreichs, deren industrieller und logistischer Einfluss weit über die Region hinausreichte und die Basis für seine weitere Entwicklung im 20. Jahrhundert legte. Zweiter Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg brachte für Köln eine der schwersten Katastrophen seiner langen Geschichte. Zwischen 1939 und 1945 wurde die Stadt durch zahlreiche Luftangriffe nahezu vollständig zerstört und besonders die historische Altstadt, die jahrhundertelang das Herz Kölns gebildet hatte, fiel den Bombardierungen zum Opfer. Die strategische Lage Kölns als wichtiger Verkehrsknotenpunkt und industrielles Zentrum am Rhein machte die Stadt zu einem der vorrangigen Ziele der alliierten Luftoffensive gegen das Deutsche Reich. Die Folgen waren verheerend. Köln wurde zu einer Trümmerlandschaft, in der kaum ein Gebäude unversehrt blieb, und die Bevölkerung erlitt unermessliches Leid. Bereits kurz nach Kriegsbeginn geriet Köln in den Fokus der alliierten Bomber. Ab 1940 begannen regelmäßige Luftangriffe, die zunächst vor allem Industrieanlagen und Infrastruktur trafen, doch mit der Intensivierung des Luftkriegs ab 1942 richteten sich die Bombardierungen zunehmend auch gegen die Wohnviertel und das Stadtzentrum. Am 30. Mai erlebte Köln den ersten 1000-Bomber-Angriff der Royal Air Force, bei dem innerhalb einer einzigen Nacht weite Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurden. Diese Angriffe zerstörten nicht nur die historische Altstadt mit ihren jahrhundertealten Gebäuden, Kirchen und Gassen, sondern forderten auch zahlreiche zivile Opfer. Bis Kriegsende wurde Köln insgesamt über 250 Mal bombardiert. Die Infrastruktur brach völlig zusammen. Bahnlinien, Brücken über den Rhein und der Hafen wurden gezielt zerstört, um den militärischen Nachschub der Wehrmacht zu unterbinden. Die mittelalterlichen Stadtviertel, darunter bedeutende Bauten wie das Rathaus, romanische Kirchen und zahlreiche Bürgerhäuser, wurden durch die Bombardierungen dem Erdboden gleichgemacht. Der Kölner Dom, das Wahrzeichen der Stadt, überstand die Angriffe zwar weitgehend, wurde jedoch mehrfach von Bomben getroffen und schwer beschädigt. Seine Silhouette ragte während der Zerstörung wie ein Mahnmal über die Trümmerfelder. Die Zivilbevölkerung war den Angriffen in hohem Maße ausgeliefert. Viele Menschen flohen aus der Stadt oder verbrachten Wochen in Luftschutzbunkern und Kellern. Bis 1945 hatte Köln rund 95% seiner historischen Bausubstanz verloren und die Bevölkerung schrumpfte von etwa 770.000 Einwohnern vor dem Krieg auf weniger als 40.000 Menschen, die nach den schwersten Angriffen in den Ruinen verblieben. Hungersnot, Kälte und Krankheiten verschärften das Leid zusätzlich, während die NS-Behörden versuchten, durch Zwangsmaßnahmen und Propaganda die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Im März 1945, kurz vor dem Ende des Krieges, erreichten alliierte Bodentruppen Köln. Die Kämpfe um die Stadt waren vergleichsweise kurz, da die deutsche Verteidigung weitgehend zusammengebrochen war. Am 6. März besetzten amerikanische Truppen die zerstörte Stadt. Was sie vorfanden, war eine trostlose Trümmerlandschaft. Die Altstadt war nahezu vollständig ausgelöscht, die Wohnviertel verwüstet, und von der einstigen Metropole am Rhein waren nur Ruinen geblieben. Die massive Zerstörung Kölns im Zweiten Weltkrieg war nicht nur eine materielle, sondern auch eine kulturelle Tragödie. Jahrhunderte alte Bauwerke, Kunstschätze und das gewachsene historische Stadtbild wurden unwiederbringlich vernichtet. Zugleich hinterließ der Krieg tiefe Wunden in der kollektiven Erinnerung der Kölner Bevölkerung, die nach 1945 vor der gewaltigen Aufgabe stand, ihre Stadt buchstäblich aus den Trümmern neu aufzubauen. Der Zweite Weltkrieg markierte für Köln einen dramatischen Einschnitt. Die völlige Vernichtung der Altstadt und die Dezimierung der Bevölkerung zerstörten die gewachsenen Strukturen der Stadt. Doch trotz der Katastrophe bildete diese Zerstörung zugleich den Ausgangspunkt für den späteren Wiederaufbau, der Köln in den folgenden Jahrzehnten ein neues Gesicht geben sollte. Der Krieg hatte Köln zwar in eine der am stärksten zerstörten Städte Deutschlands verwandelt, doch der Wille seiner Bevölkerung, ihre Stadt wieder zu beleben, sollte entscheidend für ihre Zukunft werden. Wiederaufbau und Moderne. Nach den immensen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs begann Köln ab den 1950er Jahren einen umfassenden Wiederaufbau, der die Stadt grundlegend veränderte und zugleich den Grundstein für ihre Entwicklung zu einer modernen Metropole legte. Der Wiederaufbau war eine gewaltige Aufgabe. Rund 90% der Innenstadt waren zerstört. Die Infrastruktur lag in Trümmern und große Teile der Bevölkerung waren vertrieben oder geflohen. Dennoch begann bald nach Kriegsende ein Prozess, der nicht nur die physische Stadtlandschaft neu formte, sondern auch Kölns Rolle als wirtschaftliches, kulturelles und medial geprägtes Zentrum der Bundesrepublik Deutschland definierte. Zunächst konzentrierte sich der Wiederaufbau auf die dringend benötigte Infrastruktur und die Wohnversorgung. Provisorische Unterkünfte und Notbauten prägten in den ersten Jahren das Stadtbild. Ab den 1950er Jahren setzte dann der systematische Wiederaufbau ein, bei dem man sich für eine Mischung aus Tradition und Moderne entschied. Während viele historische Gebäude wie das Rathaus oder die romanischen Kirchen originalgetreu rekonstruiert wurden, gestaltete man große Teile der Innenstadt nach modernen städtebaulichen Konzepten neu. Breitere Straßen, neue Wohnquartiere und funktionale Bauten sollten nicht nur die Kriegszerstörungen beheben, sondern die Stadt an die Bedürfnisse einer wachsenden Bevölkerung und einer dynamischen Wirtschaft anpassen. Parallel dazu erlebte Köln im Zuge des westdeutschen Wirtschaftswunders einen rasanten Aufschwung. Die Stadt entwickelte sich zu einem zentralen Wirtschaftsstandort im Rheinland, gestützt durch ihre verkehrsgünstige Lage am Rhein und die Nähe zu anderen industriellen Zentren. Der Hafen wurde modernisiert, neue Industrie- und Gewerbegebiete entstanden und der Dienstleistungssektor wuchs rasant. Auch der Handel blühte auf. Einkaufsstraßen wie die Hohe Straße und die Schildergasse entwickelten sich zu bedeutenden Konsumzentren, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wurden. Besonders prägend für die Nachkriegszeit war Kölns Aufstieg zu einer Medienmetropole. Mit der Gründung des Westdeutschen Rundfunks, WDR, in den 1950er Jahren etablierte sich Köln als Zentrum des Rundfunks und Fernsehens in der Bundesrepublik. Zahlreiche Produktionsfirmen, Studios und Medienunternehmen siedelten sich an und die Stadt wurde zum Schauplatz bedeutender kultureller und gesellschaftlicher Debatten. Später kam die Messe- und Veranstaltungswirtschaft hinzu. Die Köln-Messe entwickelte sich zu einem internationalen Messestandort mit renommierten Veranstaltungen wie der Photokina oder der Anuga. Auch kulturell blühte Köln nach dem Krieg auf. Der Wiederaufbau des Kölner Doms als zentrales Wahrzeichen der Stadt und seine Wiedereröffnung für die Öffentlichkeit wurden zum Symbol für den Neubeginn. Museen wie das Wallraf-Richarts-Museum oder das Museum Ludwig bereicherten das kulturelle Angebot, während Theater, Oper und Philharmonie das musikalische und darstellende Leben belebten. Gleichzeitig gewann der Karneval als Ausdruck kölscher Identität in der Nachkriegszeit noch stärker an Bedeutung und wurde zu einem wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Städtebaulich prägten die 1950er und 60er Jahre eine Architektur, die funktional und modern war, aber auch Kritik hervorrief, da sie das gewachsene historische Stadtbild weitgehend durch nüchterne Neubauten ersetzte. Dennoch gelang es Köln, durch die Mischung von historischen Rekonstruktionen und neuen Vierteln eine Balance zwischen Tradition und Fortschritt zu schaffen. Ab den 1960ern folgten weitere Modernisierungen, darunter der Ausbau des Verkehrsnetzes, die Entwicklung neuer Wohngebiete sowie der Bau des Kölner Hauptbahnhofs in seiner heutigen Form. Seit den späten 20. Jahrhunderts hat sich Köln zu einer vielseitigen Großstadt entwickelt, die durch ihre Wirtschaftskraft, ihre kulturelle Vielfalt und ihre offene internationale Atmosphäre geprägt ist. Heute ist Köln nicht nur das wirtschaftliche Herz des Rheinlands, sondern auch ein bedeutendes Medien- und Kulturzentrum mit globaler Ausstrahlung. Die Stadt ist Sitz zahlreicher Unternehmen, Universitäten und Institutionen und zieht Menschen aus aller Welt an, was ihr ein multikulturelles, kosmopolitisches Profil verleiht. Der Wiederaufbau verwandelte Köln von einer zerstörten Ruinenstadt in eine dynamische Metropole, die Tradition und Moderne verbindet. Aus der Trümmerlandschaft des Krieges entstand eine Stadt, die zu einem Symbol für den Wiederaufstieg der Bundesrepublik wurde und heute als Wirtschafts-, Medien- und Kulturzentrum eine zentrale Rolle in Deutschland und Europa spielt.